Also ich hatte mir das ja so gedacht, dass ich Sie im Galopp auf ein paar Entwicklungstendenzen aufmerksam mache. Man muss auch, wenn man nicht so ganz so viel vorhat, denke ich, immer wissen, in welcher Reihenfolge ich Ihnen jetzt ein paar Sachen vorstelle. Das sind also vier Thesenblöcke. Das ist wachsende soziale Spannung. Dann Frage, was hat sich im Kapitalismus geändert? Das wird wahrscheinlich Ihnen mehr unter dem Stichwort Globalisierung bekannt sein. Ich halte mich, werde das aber dann kurz im Verlauf erläutern, daran, dass das eigentlich nicht viel hergibt, sondern an den Begriff Finanzmarktkapitalismus und dann die Konsequenzen der Veränderung der Lohnarbeit, was das jetzt für die nächste Zeit bedeutet, inklusive der Gewerkschaften, und komme dann wieder auf die Verteilungsauseinandersetzung zurück. Das erste Bild mag Sie vielleicht irgendwie irritieren. Hier, das ist die voraussichtliche Reallohnentwicklung in diesem Jahr. Wenn Sie die Zeitung so ein bisschen unter dem Blickwinkel verfolgt haben, dann wissen Sie, dass die Reallohnentwicklung in den letzten 15 Jahren eigentlich stagniert hat, ganz leicht rückläufig ist. In diesem Jahr gab es also ganz gute Tarifabschlüsse. Gleichwohl ist es so, wie Sie unten jetzt von Ihnen aus rechts unten sehen, dass Deutschland mit wahrscheinlich in diesem Jahr wiederum die Reallohnentwicklung mit Minus, mit einem Minuswert abschließen wird. Das hat also trotz Metallabschluss, trotz jetzt dem sehr strittigen Abschluss bei den Bahnbeschäftigten, da sind wir ja noch mittendrin, ist es eben doch so, dass die Tarifabschlüsse heute faktisch nichts mehr zu sagen über die effektiven Lohnentwicklungen aussagen. Dann gibt es viele Bereiche, die normalerweise bei unseren Medien gar nicht stattfinden. Also gegenwärtig Auseinandersetzungen beispielsweise im Einzelhandel, wo man von vornherein sagen kann, da wird das Niveau der Vorjahre nicht gehalten werden. Die neuen EU-Staaten, das bitte ich also um Verständnis, das klammere ich jetzt hier aus, das ist nach wie vor doch ein Sonderfall. Und was eigentlich jetzt relevant ist, dass wir, und das auch immer wieder in der politisch-gewerkschaftlichen Diskussion, eigentlich das Niveau der alten EU-Staaten nicht halten. Ich werde dann nachher nochmal drauf zurückkommen, was das jetzt bedeutet. Das habe ich jetzt hier rausgegriffen, weil das einerseits gerade eine aktuelle Auseinandersetzung ist. Also die Frage der Beschäftigten bei der Post AG. Ich weiß nicht, das steht meistens immer etwas unter ferner Liefen in der Zeitung. Wir haben momentan bei der Post AG einen Mindestlohnabschluss, der ist letzte Woche ins Kabinett eingebracht worden, also das Entsendegesetz, mit dem wir in Deutschland also bestimmte Branchen per Mindestlohn regulieren, soll jetzt, das muss dann Gesetz, was das Kabinett beschlossen hat, noch durch den Bundestag, und dem geht voraus, dass sich obere Teil der Abbildung, die Post AG mit Verdi zusammen auf einen Mindestlohn von 9,80 Euro geeinigt hat. Seit kurzem, also parallel gibt es, das ist der untere Teil, die sogenannten Wettbewerber der Post, laufen gegen diesen Mindestlohntarifvorschlag Sturm, also der ist jetzt erst angedacht, er muss durch das Gesetzesverfahren durch und dann muss der Arbeits- und Sozialminister also auch noch die entsprechenden Beschlüsse fassen. Diese Wettbewerber der Post AG, das ist die PIN Group mit dem großen sagen Springer Konzern und TNT, die haben sich jetzt Herrn Florian Gerster als Verbandsvorsitzenden geholt, der uns bekannt ist von der Zeit des Umbaus der Bundesanstalt für Arbeit zur Bundesagentur. Und Herr Gerster im Auftrag seiner Verbandsmitglieder sagt, also 6 Euro, 6,80 Euro, alles andere kommt nicht in Frage. Warum? Was ist denn jetzt der Hintergrund? Und das soll eigentlich jetzt die Grafik verdeutlichen. Deutsche Post AG privatisiert auch und im nächsten Jahr fallen die Regulierungen bis 50 Gramm Briefe weg. Danach dann bis 2011 auch noch diese Schwelle. Die hat Vollzeitbeschäftigte, also rund 62%, Teilzeitbeschäftigte 33% und 4% geringfügig Beschäftigte. Die Mitbewerber oder Konkurrenten der Post AG, die haben nur noch rund ein Fünftel, also 18% Vollzeitbeschäftigte und machen mit 60% ihr Geschäft, also mit den geringfügig Beschäftigten. Und sind insofern von der Frage, wie der Mindestlohn aussieht, natürlich ganz direkt betroffen. Das heißt, heute zahlt die Post AG einem Briefträger, darum handelt es sich im Wesentlichen, also Zusteller, normalerweise 11 sowieso was Euro. Wenn sie oder er länger beschäftigt ist, kann er schon auf 15 Euro kommen. Der Abschluss, der jetzt mit Müntefering angedacht ist, von 9,80 Euro bedeutet genau dasselbe, was wir bei der Telekom gesehen haben. Die Leute werden 2008 von ihrem Lohnniveau runter müssen. Das ist schon jetzt die Kampfansage. Also von 15 oder 11 sowieso was auf maximal 9,80 Euro. Telekom hatten wir das bei dem Streik auch. Hintergrund ist da wie bei der Telekom. Herr Zumwinkel hat vorgestern erklärt, er will 2008 und 2009 5,2 Milliarden Euro Gewinn einfahren. Und die Post ist eben auch international, wie man so im Slang sagt, gut aufgestellt. Geht also davon aus, dass sie Verdi und die Beschäftigten dazu zwingen kann, von ihrem jetzigen Niveau runterzugehen auf 9,80 Euro. Wir wissen, da haben die Beschäftigten ja immer eine andere Sicht darauf. Und die Wettbewerber, also Springer und Co. mit PIN AG sagen, das ist alles viel zu viel. Also wir können hier nur Mindestlöhne von 6,80 Euro verabreden. Jetzt könnte man da zu viel dran klar machen. Ich will nur eins sagen, also wir haben eine Tendenz, dass sich dramatisch die Arbeitsbedingungen und Entgeltbedingungen der Beschäftigten verschlechtern. Also vorgestern haben übrigens PIN AG also eine Demonstration mit ihren geringfügig Beschäftigten organisiert. Das läuft also alles nicht mehr konfliktfrei ab. Das Wichtige jetzt aber, in dem wir sind, von 9,80 Euro Mindestlohn, also für den ich natürlich selbstverständlich auch nicht bin, da kann man noch existieren. Und einem Stundenlohn von 6,80 können sie nicht mehr existieren. Das heißt, die Leute, wenn das durchgesetzt wird, also jetzt hier in dem Bereich Zustelltätigkeiten, dann ist die logische Schlussfolgerung, dass alle diese Kolleginnen und Kollegen mindestens den Anspruch auf aufstockende Leistungen nach ALG II, also Arbeitslosengeld II. Das heißt, wir sind momentan in einer Tendenz der Auseinandersetzung, gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung, wo wir eigentlich flächendeckend den Staat einsetzen oder öffentliche Finanzen, damit Beschäftigte wenigstens an sowas wie ein Existenzminimum rankommen können. Die Regelsätze von Arbeitslosengeld II, auch nach dem Paritätischen Wohlfahrtsverband etc., im Grunde das sozialkulturelle Existenzminimum nicht mehr treffen, sondern unten liegt. Deswegen jetzt hier exemplarisch, das, was bei der Post gerade läuft, ist eigentlich die Schlüsselauseinandersetzung, wie soll in den nächsten Jahren in diesem Land gearbeitet werden, also unter welchen Bedingungen. Hat das sogenannte normale Arbeitsverhältnis eigentlich eine Zukunft? Können die Leute davon existieren? Und warum brauchen wir eigentlich im Unterschied zu den 80er oder 70er Jahren heute Mindestlöhne? Sogenannte Haltelinie, die Großbritannien, USA oder in den meisten Frankreich, in den meisten alten EU-Staaten Nordamerika existiert, bei uns nicht. Wir sind da eine der Ausnahmen. Insofern stellt sich natürlich an diesem Fall jetzt auch die Frage, wenn man Mindestlöhne hätte, flächendeckend gesetzlich, also die Gewerkschaften kämpfen dafür, wie würde dann eigentlich die Entwicklung von Erwerbs- oder Lohnarbeit künftig aussehen? Das ist also der Strauß der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Jetzt muss man am Anfang einfach mal sagen, ja, wie sehen denn eigentlich die beteiligten Leute das? Man hat, das ist eine Umfrage von Geo, die sind, glaube ich, 20 Jahre alt geworden und haben ihre Jubiläumsgeschenke von dem Konzern in eine sehr aufwendige empirische Untersuchung über soziale Gerechtigkeit gesteckt. Da habe ich mir zwei Sachen rausgenommen. Man hat die Leute befragt, also was glauben Sie, was ein ungelernter Arbeiter verdienen sollte? Das sind die unteren Linien, die Sie da sehen. Und die liegen bei 1400 Euro. Sage ich nur dazu, wenn Sie beim Statistischen Bundesamt nachblättern, dann kommen Sie darauf, dass 1400 Euro das sogenannte schaurige Begriff Nettoäquivalenzeinkommen, also von Haushalten ist. In dieser Republik, wenn Sie 40% drunter liegen, dann haben wir strenge Armut. Das sind etwa 14% momentan bei uns. Ich sage das nur, man muss ja immer auch eine Vorstellung haben, von welchen Größenordnungen wir ausgehen. Das heißt, wir haben ungefähr 50-60% heute der Haushalte, die mit einem solchen Haushaltseinkommen auskommen müssen. Die Leute hat man befragt, was würden sie denn gerecht ansehen für die Managergehälter? Wir sind ja nicht im Zeitalter von Egalitarismus. Das ist die untere Kurve, die Sie hier sehen. Also die unteren sagen, wie viel sollten Manager verdienen dürfen. Und die Zahl liegt hier bei rund 48.000 Euro. Faktisch ist es aber so, und das ist die Zahl, die Linie, die oben drüber ist, die DAX-Manager verdienen noch daran bezogen auf das, was ihnen eigentlich die Leute bereit wären, zuzugestehen, faktisch nochmal das Dreifache. Das heißt, wir haben, also wenn man jetzt denkt, Löhne, kann man davon existieren, welche Rolle spielt der Mindestlohn? Wir haben eigentlich ihn sowohl innergewerkschaftlich oder gesellschaftlich, also das ganz große Thema, nicht erst also in diesem Jahr, sondern die letzten Jahre, einer sogenannten Gerechtigkeitslücke. Das heißt, wir Deutschland sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse gerecht verteilt. Gibt es auch andere Untersuchungen, insofern ist das gut in dem Korridor. 82% stimmen dieser These nicht zu. Nur 18% stimmen zu, dass die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in diesem Land gerecht sind. Das heißt, wir haben zwei Probleme, die wir nachher erörtern müssen. Das eine, wir haben also ein wahnsinniges Tempo der Umbau in den Arbeits- und Einkommensverhältnissen und gleichzeitig, also auch wahrgenommen, krasse Ungleichheit bei den Einkommen und erst recht bei den Vermögen. Und die Leute sind auch jetzt aus eigener Anschauung mit diesen Verhältnissen absolut unzufrieden. So ein Unzufriedenheitsmaß kannte diese Republik seit langem nicht. Viele der politischen Entwicklungen, mit denen wir konfrontiert sind, hängen eigentlich an diesem Problembündel. Warum? Das war alles mal anders. Die Frage, wann, ab wann hat das eingesetzt, ist eine andere Sache. Ich sage mal ganz schematisch jetzt, weil ein Punkt der Auseinandersetzung wird sicherlich sein, das kommt durch den Untergang des Realsozialismus. Die These kann man diskutieren, ich teile die Argumentation nicht, sondern die Tendenzen, mit denen wir hier konfrontiert sind, die haben schon viel früher eingesetzt. Die sind dann durch die Entwicklung eher beschleunigt worden. Das heißt, wir haben im Prinzip, ähnlich wie Globalisierung, also das berühmte Stichwort, was denn die 90er Jahre alle totgeschlagen hat, Wir haben eigentlich seit langem, also Ende der 70er Jahre, in den kapitalistischen Hauptländern einen Entkopplungsprozess oder Verselbstständigungsprozess von Wertschöpfung und den darauf aufbauenden Vermögensmärkten oder Vermögenstitel, Eigentumstiteln. Hier unser ehemaliger Chef der Bundesbank und der EZB hat das mal Anfang des Jahres in den Satz gebracht. Das Finanzvermögen wächst viel rascher als das Sozialprodukt. Man kann deshalb die Welt nicht hinreichend erklären, wenn man sich nicht intensiv mit den Finanzmärkten und ihrer Dynamik beschäftigt. Ein Punkt, wo Sie das jetzt alle in den letzten Wochen gemerkt haben, dass da irgendwas alles völlig unklar ist, das war die sogenannte oder ist die sogenannte Immobilienkredit- und Bankenkrise. Da ist also jetzt nicht mehr einfach nur was entkoppelt, sondern da fällt uns momentan irgendwas auf den Kopf. Und die Frage, wie gefährlich diese Operation ist, wird wie viele andere Punkte in diesem Bereich sehr kontrovers diskutiert. Aber was heißt das denn jetzt? Das heißt, diese Entkoppelung von Wertschöpfung und Vermögenseinkommens und Vermögenstitel und Aneignung hat sich ganz langsam aufgebaut. Da ist dann als Durchlauferhitzer die Tendenz der Privatisierung dazugekommen, also deswegen Bahn, Post, Telekom, Krankenhäuser, Schulen. Also wir sind mittendrin in einem Prozess, dass all das, was vorher eigentlich relativ selbstverständlich war, dass wir das im öffentlichen Besitz lassen sollten. Ich glaube, Wuppertal ist da, was die Stadtwerke angeht, noch einigermaßen okay. Also die Welt ist noch einigermaßen heil. Aber woanders ist das horrormäßig. Also bis hin jetzt auch Wohnungsbestände in Größenordnung von 50, 100.000, die einfach den Besitzer wechseln. Das heißt, hier den Club of Rome, den letzten Bericht zitiert, Privatisierung wurde in diesem Kontext der Deregulierung, der Abkopplung von Finanzmärkten ein Welttrend und ergriff alle Wirtschaftssektoren. Und wir sind also mitten in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung noch drin. Das heißt, das, was damit zusammenhängt, also und deswegen halte ich das für sinnvoller als über Globalisierung zu schnacken, weil das eigentlich hinter der Globalisierung steckt. Wir sind konfrontiert mit Heuschrecken. Heuschrecken, die dann sich plötzlich eben auch mutiert aus diesen Finanzmärkten heraus. Das sind Fonds und private Eigentumsgesellschaften. Das ist jetzt eine Frage von Verbriefung, von Hypotheken oder Konsumentenschulden. Und dann eine immense Financial Industry, das heißt Vermögensverwalter und so weiter, hat das aber alles eine Welt, die also für uns nur begrenzt dann in Erscheinung tritt. Also wie Herr Müntefering, dann Heuschrecken kommen und kaufen, fressen alles auf und ziehen dann weiter. Oder wie der Altbundeskanzler Helmut Schmidt sagt, Raubtierkapitalismus. Das heißt, die Veränderung, mit denen wird das jetzt, also etwas schärfer gefasst als Herr Issing, es haben sich Riesenfonds, also Vermögensverwaltungsgesellschaften entwickelt. Das hat zur Konsequenz, dass heute Großunternehmen gekauft werden, wie früher Zitronen oder Bananen, und verlegt werden, aufgehübscht werden oder fit gemacht werden und dann in 2 oder 3 Jahren weiterverkauft werden. Dazu gehört ein gewaltiger, grenzüberschreitender Kapitalverkehr und, das haben Sie sicher auch schon gehört, das Ganze fasst sich in der Shareholder-Value-Orientierung zusammen. Das heißt, zuerst die Eigentümer und wenn dann noch was übrig ist, kommen die Beschäftigten und die, die dann schon ausgegrenzt wurden, kommen ganz am Schluss. Damit Sie ungefähr eine Vorstellung bekommen, davon, da sehen Sie jetzt eine Vorstellung von dem globalen Kapitalbestand. Der betrug im Jahr 2004 120 Billionen US-Dollar. Ich habe hinten dazu geschrieben, zur Zeit Ende 2005, das ist die jüngste Zahl, die wir einigermaßen verlässlich haben, sind das 140 Billionen US-Dollar. Und die Kurve, die dort eingezeichnet ist, sagt in etwa, wie viel vom gesamten Wirtschaftsprodukt der Welt ist denn das? Und man sieht, also in den 80er Jahren war das der globale Kapitalbestand, also die Eigentumstitel, Schuldtitel, also alles, was wir unter Wertpapieren rangieren, lag noch unter dem Produkt des Weltwirtschaftsprodukts, der in 2004 das schon das Dreifache darstellte. Im Jahr 2005 sind wir also bei dem 320-fachen. Was also der sogenannte Finanzüberbau gegenüber dem Sozialprodukt darstellt. Jetzt können Sie sich das so vorstellen. Also Sie haben auch alle geriestert und sind, weil wir künftig von den Altersrenten, wie jeder Politiker sagt, nicht leben können. Sie sind also irgendwo an einen Fonds angeschlossen. Legen Sie natürlich Wert darauf, dass der Fonds wenigstens die Durchschnittsverzinsung bekommt. So denken alle, die da in dem Finanzüberbau drin sind. Das heißt, und wenn Sie jetzt einen solchen Riesenfinanzüberbau haben, die haben dann übrigens auch längere Löffel, um in die Suppe, die zu verteilen ist, reinzugreifen, dann bleibt im Grunde für die, die das Sozialprodukt oder Wirtschaftsprodukt erzeugen, bleibt relativ wenig übrig oder, wie wir vorhin schon gesehen haben, gar nichts. Das ist jetzt nicht nur eine Auseinandersetzung in dieser Republik. Da ist sie, aus Gründen, die wir vielleicht nachher noch streifen können, besonders dramatisch, weil wir nämlich früher ein hohes Ross hatten und da Agenda 2010 und sonstiger Folterwerkzeuge drastisch nach unten gekippt wurden. Das ist aber auch in allen anderen kapitalistischen Ländern so. Das ist also lange Zeit umstritten, aber heute sagen selbst konservative Ökonomen, wir haben eine dramatische Zunahme der sozialen Ungleichheit. Jetzt gehe ich ganz kurz auf die Effekte ein. Das ist jetzt hier eine Zeitreihe von 1895 bis 2006. Und was wir dann immer als Konzentration oder Fusion von Unternehmen eigentlich gewohnt sind zu sagen, das macht vielleicht jetzt die Linie deutlich, dass wir also im Grunde jetzt in einem Zustand sind, wo Unternehmen gehandelt werden oder Vermögensbestände, also ganze Wohnungspakete von 100.000, wie früher einfache Produkte. Also auch in unserem privatisierten öffentlichen Unternehmen stecken im Prinzip überall diese Heuschrecken mit dahinter. Also Leute, die das sogenannte Vermögensverwalter, alles steuerfrei bei uns, woanders im Übrigen auch, die jetzt nur das Problem haben, Unternehmen, also die Plätze, wo gesellschaftliche Wertschöpfung stattfindet, effizienter zu machen oder im Sinne der Shareholder-Value-Orientierung, also die Beteiligten, die dort eigentlich für die Wertschöpfung zuständig sind, die Zitronen auszupressen. Dieses bedeutet jetzt, dass wir beschleunigt dann in den 90er Jahren und jetzt im 21. Jahrhundert einen rabiaten Umbau der Wertschöpfungsketten haben, egal ob wir uns an Siemens halten oder EDAS oder Airbus oder was auch immer. Heute werden Unternehmen in blitzartig, in ganz kurzer Zeit filettiert, neu zusammengesetzt, Geschäftsbereiche, die sich nicht rentieren, woanders hin abgeschoben. Da ist keine Branche ausgenommen. Was das dann auf der Seite, die eigentlich arbeiten, machen, das sollte unser Hauptteil sein. Und dieses Ganze tangiert also die Verteilungsverhältnisse dramatisch. Das heißt, der Lohn, also jedenfalls bei uns, weil wir auch keine Haltelinien und nichts haben, ist also tendenziell abschüssig, so dass wir das auch merken. Und weil am Lohn die gesamten sozialen Sicherungssysteme überwiegend dranhängen, aus Dividenden und aus Vermögenserträgnissen finanziert man bekanntlich bei uns wie anderswo keine öffentlichen Angelegenheiten und keine Systeme sozialer Sicherung, weil die Leute das ganz anders machen. Insofern ist bei dem Niedergang des Lohns ist logischerweise die Zerstörung des Sozialstaates programmiert. Das, was wir heute, gestern, die letzten Wochen hatten, war die Agenda 2010 und Hartz nicht ein Segen für dieses Land. Das ordnet sich eigentlich in diesen Punkt ein, der Neujustierung sozialer Sicherungssysteme. Wir haben nicht nur jetzt 8 Millionen Leute auf Regelsätzen von Hartz IV, von denen man erklärtermaßen, wenn man Kinder davon ernähren soll, also 208 Euro, das wird jeder Kommunalpolitiker zugestehen, das kann man nicht, das geht nicht. Das ist Bestandteil dieser Neujustierung der sozialen Sicherungssysteme. Und wir werden aus dieser Entwicklung nur rauskommen, wenn wir entweder jetzt gucken, der Niedergang des Lohns gestoppt wird, oder und dass wir eben auch diese Riesenerträgnisse aus den Wertpapieren und Vermögenstiteln an der Finanzierung sozialer Sicherheit, also solidarische Bürgerversicherung bei der Krankheit oder Altersrenten beteiligen. Jetzt mal noch einen Blick auf die Lohnarbeit und die Frage, warum lassen die Gewerkschaften das zu? Wenn man jetzt sagt, es werden Unternehmen wie Bananen oder Zitronen gehandelt oder Äpfel und umgebaut, dann sieht man hier, das gibt da zwei Wege, was passiert, wenn die den Besitzer wechseln. Das nennen die Sozialforscher, das ist die interne Flexibilisierung. Das geht dann über Überstunden, Sonderschichten, Urlaub, flexible Arbeitsmodelle bis runter zu Lieferzeiten. Wenn jetzt so eine Wertschöpfungskette umgebaut wird, bedeutet das in der Regel die Entgrenzung, auch ein Begriff der Sozialwissenschaftler, aller Regelungen, die wir bislang über den Arbeitstag und die Arbeitsverrichtung hatten. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist die externe Flexibilisierung. Externe Flexibilisierung ist eben die sogenannte Freistellung zentral. Das heißt, wir haben damit eben in den letzten 10 Jahren wellenmäßig im Zug der Konjunktur den Aufbau von Massenarbeitslosigkeit. Und die ganze aktuelle Diskussion, der Konjunkturzyklus ist am Auslaufen. Und ob wir das, was sich da in einem Segment der Arbeitslosen gezeigt hat, ob das wirklich die große Trendwende ist, das würde ich jedenfalls mit vielen anderen also in Frage ziehen. Wenn man sich das denn mal anguckt, was heißt flexible Arbeitszeiten? Das heißt, wir haben im verarbeitenden Gewerbe extreme Schichtarbeit. Das war früher aus guten Gründen alles mal reguliert und zurückgedrängt. Und wenn es unvermeidbar war, dann hatten die Leute halt Anspruch auf bestimmte Vergünstigungen. Man sieht dann, dass das natürlich unterschiedlich ist, ob es im verarbeitenden Gewerbe oder beispielsweise in sozialen Dienstleistungen ist. Aber auch bei sozialen Dienstleistungen, denken Sie nur an Pflege und dergleichen, haben wir also auch diesen ganz normalen Alltag der Entgrenzung von Lohnarbeit und den Regeln, die die Lohnarbeit bislang prägt. So, wenn man sich das jetzt anguckt, also diese ganze Tendenz, ausgehend von dem Umbau der Wertschöpfungsketten und dann zu sagen, einerseits immer eine ganz Herausbildung eines hohen Massenarbeitssockels von Massenarbeitslosigkeit, dann aber eben auch geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit etc. Diesen ganzen Vorgang nennt man jetzt, setzt sich durch wie Globalisierung, Prekarisierung. Wenn man darauf versucht, eine Abbildung, aber auch die Leute, die noch sogenanntes normales Arbeitsverhältnis haben, auch das ist völlig klar, das ist mit dem vor 10 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Dennoch sind die relativ gut ausgestattet und man sieht hier, dass diese Prekarisierung relativ stark voranschreitet. Das ist von 2000 bis 2005. Also diese rote Balken sind also hier die sogenannten Normalarbeitsverhältnisse. Ich komme da jetzt mit anderen Sachen noch drauf zurück. Diese blauen Sachen sind also geringfügig, ausschließlich geringfügige, und oben das Gelbe sind die anderen atypischen oder prekären Beschäftigungsverhältnisse. Also die Frage, warum wehren sich die Gewerkschaften eigentlich nicht dagegen? Warum läuft das alles so? Auch eine komplizierte Frage, muss man einräumen. Hier sieht man die Mitgliederentwicklung. Der große Sprung, der da 1990 festzustellen ist, das ist eine Besonderheit der Berliner Republik. Das hat also mit der Übernahme des FDGB-Gewerkschaften zu tun. War aber klar, das ist eine ganz vorübergehende Geschichte. Wenn man das nicht hätte, dann wäre zeigende Tendenz der Mitglieder, die wir also seit den 90er Jahren haben, die wäre dann von einem anderen Niveau ausgegangen. Das heißt, wir haben jetzt gerade den Kongress der großen Gewerkschaft Verdi aus mehreren Einzelgewerkschaften zusammengeschlossen. Ich glaube, ich bin nicht des Zynismus verdächtig, wenn ich sage, dass auch diese Gewerkschaft in einem solchen Umfang Mitglieder verliert und solche massiven organisatorischen Probleme hat, dass sie also mit dem Rücken zur Wand steht und auf das Überleben keine Wette eingegangen wird. Wenn man jetzt mal macht und sagt, naja gut, das ist die Gewerkschaft das eine, wie sieht denn der Organisationsgrad aus? Da nehmen wir mal alle Rentner und sonst was, die dann ja bei den Gewerkschaften auch noch ganz wichtige Arbeiten machen, außer also ihren Beitrag zu zahlen, der auch nicht unwichtig ist, dann sehen Sie hier den Niedergang des Organisationsgrads. Das heißt, wir sind 2006 jetzt bei 20% Organisationsgrad bei uns angekommen. Ich will ausdrücklich sagen, das ist noch gut. In dem ruhmreichen Frankreich, was immer beschworen wird, haben wir mittlerweile einen Organisationsgrad von unter 10% oder um die 10%. Und auch in den USA liegt der Organisationsgrad drunter. Natürlich jetzt die Frage, auf der einen Seite wird die Arbeit entgrenzt. Es nehmen prekäre Beschäftigungsformen rapid zu. Die Leute müssen zu Arbeitslöhnen arbeiten, von denen sie eigentlich nicht existieren können. Also sind auf öffentliche Zuschüsse angewiesen. Und trotzdem eben das Dilemma, warum wehren sich die Leute nicht dagegen? Das ist ja eigentlich die Aussage, die hier hintersteht. Also das kann ich jetzt auch nicht beschönigen, es ist so. Tatsache ist, dass wir da einen schreienden, und wenn Sie jetzt bitte sich erinnern, an den Eingang sind, alle Beteiligten wissen, es geht in dieser Gesellschaft total ungerecht zu. Also wenn Sie mal die 18% außer Acht lassen. Und es ist, das ist das eigentliche Drama, also kaum jemand trifft man, der sagt, es wird 2010 alles besser werden. Das war ja die Kritik innersozialdemokratisch an der Agenda 2010 war. Kannst du mir mal sagen, was die Neujustierung dann bringen soll? Geht es dann wirklich aufwärts? Kommen wir dann aus diesem heraus? Das heißt, diese größte Reform in der Geschichte aller deutschen Republiken im 20. Jahrhundert ist im Grunde mit der Frage völlig offen, was ist der Sinn dieser Unternehmen? Ist das einmalige Neujustierung sozialer Sicherheit oder ist das nur ein Zwischenschritt auf weiteren Prozessen talwärts? Was sind die Gründe für so diesen Niedergang? Einen einzigen Grund gibt es in diesen ökonomisch-sozialwissenschaftlichen Bereichen sowieso nicht. Ich glaube, dass wir mit drei wesentlichen Komponenten zu tun haben. Das erste ist das, was ich da vorher ganz kurz vorgestellt habe. Hinter der Globalisierung steckt die Finanzialisierung, die Entkopplung von Wertschöpfung und Ansprüchen auf dieses Produkt. In unserer Zeitschrift haben wir vor wenigen Monaten einen Beitrag veröffentlicht, eine Rede von Monks, dem Chef des Europäischen Gewerkschaftsverbandes, der lange auch TUC-Vorsitzender war, also der britischen Gewerkschaft. Und der sagt selbstkritisch, und das würden Ihnen auch andere bestätigen können, die Gewerkschaften haben den Vorgang des Übergangs zum Finanzmarktkapitalismus komplett verschlagen. Sie haben kein Rezept, kein gar nichts auf. Monks hat das sehr anschaulich gemacht, deswegen haben wir das veröffentlicht, weil er sagte, sein Schwiegersohn, der Londoner Banker ist, der hat ihm damals in einem langen Feiertag um Weihnachten und Jahreswechsel überhaupt erst mal erklärt, was da eigentlich alles abläuft und wie hilflos die Gewerkschaft bei diesem ist. Also das heißt, da mit dem ersten Punkt meine ich, dass diese eigentlich ganz langsam aus dünnen Rinnsalen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, das ist in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen oder Diskurs eigentlich überhaupt noch gar nicht richtig verarbeitet. Und das gilt auch für Gewerkschaften, gilt natürlich darüber hinaus auch für politische Parteien. Und wenn Sie mir diesen Schlenker jetzt gestatten, also auch Banker, wie wir gerade sehen, werden plötzlich von dieser Macht von heute auf morgen völlig überrascht. Also wenn die Deutsche Bank, und Herr Ackermann ist ja nun wirklich ein pfiffiges Kerlchen, wenn er sagt damit, das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal plötzlich 2,2 Milliarden Euro abschreiben müssen, oder weiß ich was, die UBS, großer Vermögensverwaltung, 5,5 Milliarden. Das sind ja Größenordnungen, die da jetzt in den Verwerfungen drin sind, die auch auf der Seite Fragen aufkommen lassen, ob da eigentlich alles verstanden ist. Zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, ist auch nicht so richtig verarbeitet oder begriffen worden. Industrielle Produktion. Ich komme aus Hamburg, das war noch in den 60er und 70er Jahren, war dort Schiffbau und entsprechende Logistik, manuelle Tätigkeit, das hat eigentlich die ganze Stadt oder das Bundesland geprägt. Heute sind wir wie viele andere Regionen. Ist der Bereich der Metall- oder des verarbeitenden Gewerbes, bringt nicht mehr so viel Wertschöpfung auf die Matte wie die Musikindustrie, um das mal drastisch zu sagen. Das heißt, wir haben da einen ganz rabiaten Veränderungsprozess und da stecken viele Probleme dahinter. Das sind andere Qualifikationen, das sind Leute, haben bessere Ausbildungen, mit die Ausbildung sind nicht gerade so angelegt und begünstigend, dass man Lohnarbeit und Kapital und Verteilungsprobleme für relevant hält. Dann kommt aber auch dazu, diese Dienstleistungsbereiche, große Landschaft, das sind alles kleinere Firmen. Da denken Sie mal nur an Pflege und Pflege wird beispielsweise in Hamburg ist Pflege komplett privatisiert worden, was früher ein öffentlicher Bereich war. Und damit ist die Frage, wie Sie die Interessen der Beschäftigten aufgreifen, wie Sie sorgen dafür, dass die Leute für sich akzeptable Arbeitsbedingungen und Entlohnungsbedingungen haben, ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Logischerweise gilt das nicht nur für die Bundesrepublik, sondern eben auch für alle anderen Länder. Schließlich Prekarisierung, da kann ich nur sagen, das darf uns eigentlich gar nicht überraschen, wenn die PINAG die augenblicklich Stundenlöhne von 4,50 Euro bezahlt. Für die Leute wäre 6,80 Euro Mindestlohn in der Tat schon ein Schritt nach vorne. Da solche Leute zum Teil so ein Weltbild haben, dass sie nicht gerade auf Widerstand, Protest und gesellschaftlich-politischem Engagement programmiert sind, gehört eben auch dazu. Also insofern sind erfahrungsgemäß die ganzen prekarisierten Bereiche ungeheuer schwer zusammenzubringen im kollektiven Widerstand. Und ich rede jetzt nicht von großen gesellschaftlichen Projekten, sondern eigentlich nur zur Regelung ihrer elementaren Bedingungen. Und zu Recht hat der Soziologe Ulrich Beck mal davon gesprochen, als er das ganze Ding jetzt vor Augen hatte, dass wir, ohne dass wir das gemerkt haben, einer Brasilianisierung der hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften. Er sieht nun das auch gar nicht so tragisch, weil die Leute, was wir ja auch von anderer Seite wissen, das soll ja unsere Kreativität freisetzen. Auch in Brasilien und woanders wo geht man ja mit den alltäglichen Auseinandersetzungen auch irgendwie um. Nur man muss, glaube ich, eben immer dazu sagen, dass das ein Unterschied ist, ob ich in einer Region, also der globalen Unterschiede von Nord-Süd, groß werde und dort meinen Überlebenskampf mache oder ob ich also in so einer gesellschaftlichen Bewegung bin, wo heute Millionen abgehängt sind. Als die Friedrich-Ebert-Stiftung neulich sicherlich etwas unbedacht da so eine Wahluntersuchung vorgelegt hat und vom abgehängten Prekariat sprach, da sind alle Ohnmachen umgefallen, aber ich weiß nicht, wie das in Wuppertal ist. Ich kann jedenfalls in Bremen oder Hamburg, kann ich jederzeit Ihnen abgehängtes Prekariat in Großsiedlungen zeigen, wo wir, oder Camp Lindford hatte ich mal zu tun, also da, wo diese Siemens-Handy-Produktion nach zig Runden der Lohnverzicht und verlängerter Arbeitszeit, haben Sie dort in Camp Lindford eigentlich wirklich nur noch desaströse Verhältnisse, Leute, die total enttäuscht sind und die auch, das ist ein ganz großes Problem, also Politikern oder Parteien oder irgendwelchen Organisationen, die sagen, komm Leute, wir wollen das ändern, nichts mehr zubilligen. Das heißt also zu der Entwicklung, das tangiert eigentlich oberflächlich jetzt immer nur die Gewerkschaften, sondern das geht auch auf die politische Willensbildung und die Haltung der Staatsbürger zurück. Und das heißt, im Prinzip ist durch diese Tendenz der Prekarisierung oder Brasilianisierung der Gesellschaften sind eben auch unsere demokratischen Willensbildungsprozesse massiv gefährdet. Wenn wir dann Wahlbeteiligungen haben von, es gibt zwar welche, denen das nichts ausmacht, von 30%, dann ist das doch schon ein bisschen schockierend. Also ich bin jetzt gerade geprügelt, weil wir in Hamburg, wie Sie vielleicht mitgekriegt haben, haben wir ja mal erfolgreich mit 76% eine Abstimmung gewonnen gegen den Senat, CDU-Senat, dass die Krankenhäuser und unsere Pflegeeinrichtungen bitte nicht privatisiert werden sollen. Das hat leider den CDU-Senat überhaupt nicht gestört. Er hat es trotzdem gemacht. Weswegen wir dann der Volksentscheid-Operation in Gang gebracht haben, dass wir den Volksentscheid verbindlich machen wollten. Und leider haben wir, ich finde es mal doch ein ganz akzeptables Ergebnis, 41% der Wahlbevölkerung haben sich daran beteiligt. Aber es hat nicht gereicht. Wir hätten 2/3 gebraucht, das heißt 600.000 Stimmen und wir haben also gerade knapp 500.000 gekriegt. Da kann man dann sehen, ich bin ja da selber aus Stadtmitte, all unsere prekarisierten Bereiche haben nicht mit abgestimmt. Das ist so, Ihnen ist das eigentlich relativ egal. So, ich mache jetzt noch 2 kurze Durchgänge. Das eine, ich will Ihnen kurz wenigstens zeigen, was ist denn bei den atypischen Verhältnissen? Was heißt denn da Prekarisierung? Sie sehen, das sind hier 29% und wann ist das? 2006. Und lassen wir mal Ost-West beiseite, dann haben wir da befristete ABM, Minijob, Minijob, Leiharbeit, Teilzeitarbeit und Kurzarbeit. Das ist die Palette, die wir haben, denen wir das einfangen augenblicklich. Das heißt, im europäischen Slang heißt das auch, das ist die sogenannte irreguläre Beschäftigungsform. Und man sieht, das ist der EU-25-Durchschnitt und Deutschland liegt in der Quote drüber. Aber wir sind da bei Niederlanden und Spanien in, wenn man so will, in guter Gesellschaft. Praktisch bedeutet dieses Rabiate, die Prekarisierung, dass die Tarifbindung der Beschäftigten oder der Betriebe beständig zurückgeht. Das ist, wo Gewerkschaften nicht so gut gerne drüber sprechen. Ihren eigenen Niedergang zum Thema zu machen, gehört noch nicht zum guten Ton. Und das ist nur wichtig, weil wenn Sie nur noch 2006 65% der Beschäftigten in der Tarifbindung haben, sie dann, ich nehme mal unser bestes Stall im Pferd, immer noch die IG Metall, aber da zig Ausnahmeregelungen machen, also das heißt zwar Tarif so und so, aber zig Ausnahmeregelungen, dann wird verständlich, warum diese Tarifabschlüsse über den Reallohn relativ wenig mehr aussagen. Hier ist leider dieses andere Drama, da kommt eigentlich nur, dass man eine Vorstellung davon gewinnt, dass die Beschäftigten, die von ihrem Geld nicht mehr leben können, also wenn wir jetzt nochmal mehr von ihrem Arbeitseinkommen, da müsste man noch über Dunkelziffern und so weiter reden. Das ist ja nicht so, dass das alles so nett ist, dass man sagt, ich kriege jetzt nur 4 Euro bei PINAG und da brauche ich gar nicht groß nachzudenken, davon kann man nicht existieren. Ich gehe also zur örtlichen Arge und sage, stockt mir das mal bitte auf, ich habe da einen Anspruch daran. Das ist wie früher bei der Sozialhilfe. Die Scham in dem Bereich ist extrem hoch. Das heißt, die sogenannte Dunkelziffer, die Leute wollen das nicht und schlagen sich irgendwie anders durch. Das geht nur bis Oktober, also wir sind ja schon 2007. Wir haben momentan fast 700.000 Vollzeitbeschäftigte, Dunkelziffer mal weggelassen, die, obwohl sie mehr als 35 Stunden arbeiten, von ihrem Arbeitseinkommen nicht existieren können. Und das heißt ja nicht, dass die dann jetzt einen sonnigen Lenz hätten, sondern für die gilt eben auch der berühmte Regelsatz, der sonst für ALG, Sozialhilfe oder Grundsicherung gilt. Grundsicherung ist das, was uns allen die größten Probleme bereitet, weil so schnell kann man die gar nicht hingucken, wie die Zahlen nach oben schießen bei Grundsicherung, denn da sind vor allen Dingen die älteren Mitbürger, darunter dann auch wieder Frauen, die im Grunde Sätze haben, von denen man nicht existieren kann und die auch Zuschüsse im Rahmen der Grundsicherung in Anspruch nehmen müssten. Wichtig vielleicht jetzt hier unten, auch die Zahl ist ein bisschen alt, mit der Leiharbeit, da ist jetzt hier 513.000, also das, was jetzt alle für Ende 2006, mittlerweile sind wir bei Leiharbeit über 800.000. Insofern muss man dann immer gucken, diese berühmten Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt, die hat, will ich gar nicht komplett kleinreden, die hat auch mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gebracht, aber die Tendenz der Prekarisierung schreitet voran. Das ist diese Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ist nach wie vor die dominante Tendenz, übrigens nicht nur in der Bundesrepublik, sondern insgesamt. Also die prekäre Arbeit, ungeschützte Arbeit nimmt zu. Das hat auf jeden Fall horrormäßige Konsequenzen für Alterssicherung in der Konsequenz, wenn man da in der Prekarisierungsschleife drin ist. Belastungen der Beschäftigten haben auch eigentlich jedes Mal früher geregelte Maß überschritten. Wir sind da wirklich in einem entgrenzten Zustand. Und das heißt, die Kontrolle über Arbeitsverausgabung, Arbeitsbedingungen hat eigentlich erschreckend nachgelassen. Jetzt noch, hier sieht man also in den letzten 15 Jahren, was ich schon gesagt habe, die Reallohnentwicklung. Deutschland ist besonders trostlos dran. Das mag vielleicht an unseren Gewerkschaften liegen. Ich würde sagen, ganz wichtiger Punkt ist, erst unter Rot-Grün, also nicht, weil ich da große Probleme hätte mit dem Laden, erst unter Rot-Grün sind über Unternehmenssteuern und über alle Gesetze, die die Heuschrecken betreffen, haben wir den kompletten Anschluss an den Finanzmarktkapitalismus. So, und deswegen ist jetzt für uns der Absturz in diesen letzten 15 Jahren besonders krass und wir haben anders als Frankreich oder Großbritannien eben keinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Ich will jetzt immer dazu sagen, ich bin sehr dafür, Mindestlohn muss sein, was meinetwegen in Frankreich 8,44 Euro umgerechnet bedeutet. Das ist auch nicht, dass man da einen sonnigen Lenz hat dabei. In Frankreich sind 17% aller Lohnabhängigen in diesem SMIC, fallen unter den gesetzlichen Mindestlohn. Das ist unheimlich wichtig, sowohl zu sagen für die Betroffenen als auch dann für die makroökonomischen Auswirkungen, die ich jetzt mal alle weglasse. Aber das ist Rücken zur Wandpolitik. Das sind sogenannte untere Haltelinien. Damit verhindert man nur das Schlimmste. Das heißt, es geht, wenn man sich jetzt mal das Gewerkschaftsprogramm anguckt, dann geht es um Mindestlöhne, dann geht es um armutsfeste Renten, dann geht es um Zurückdrängung dieser ganzen prekarisierten Bereiche und Etablierung von Arbeitsstandards, sage ich mal, die gute Arbeit überhaupt möglich machen. Damit, das ist wichtig, aber man darf nicht den Blick davor verschließen, dass das nur eine Teilaufgabe ist. Wenn man das hat, siehe Frankreich, das wird ja dann irgendwie einleuchten, dann ist Frankreich ist nicht aus dem Schneider, weiß ich was, irgendein anderes Land. Das heißt, wir müssten schon nochmal drüber nachdenken, wie denn das diese Geschichte im 21. Jahrhundert weitergehen soll. Damit bin ich abschließend nochmal bei der Verteilung Arbeitnehmerentgelte bei dieser berühmten Suppenschüssel oder Torte, die zu verteilen ist, geht der Anteil drastisch nach unten. Deswegen hat ja Schröder auch gesagt, es muss euch allen oder uns allen klar sein, dass man künftig allein von der Verkauf der Arbeitskraft nicht mehr existieren kann. Die Alternative kann also für ihn und andere nur sein, ihr müsst auch Vermögen zu den Vermögenden aufholen. Ja gut, lassen wir ihn mal persönlich weg. Die Schwierigkeit für uns ist ja nur, wie wir das machen. Wie kommen wir zu einer namhaften Beteiligung an solchen Fonds? Hier das Ganze jetzt nur noch mal die These illustriert. Man sieht, das fängt in den 70er Jahren an. Also OECD, nicht gerade ein linker Verein. Man sieht, dass USA, Japan, also selbst unser hochgeschätzter Bundespräsident hat ja vor einer Woche oder 10 Tagen darum gesprochen, dass ihn das sehr bedrückt, dieser Gegensatz zwischen Arm und Reich. Herr Bernanke, FED-Chef, hat eine längere Rede darüber gehalten, den USA. Das heißt, damit kommt nur raus, dass es eigentlich insgesamt für die hochentwickelten OECD-Länder überall die Tendenz so ist, dass die Lohnarbeit abgehängt wird. Wird die Lohnarbeit abgehängt, hat das Konsequenzen für soziale Sicherungssysteme. Weil nur, sagen wir mit unserem schönen Begriff, sozialversicherungspflichtige Verhältnisse da herangezogen werden. Vermögen, Dividenden, Unternehmergewinne werden zu diesem Bereich ja nicht herangezogen. Also insofern stellt sich die Herausforderung, stellt sich auch für die Gesellschaften der anderen, wie man damit umgeht. Von selbst, würde ich jetzt nochmal sagen, von selbst ändert sich das nicht. Da müssen wir schon irgendwie unseren Anteil daran haben. Es ist nur wichtig zu wissen, dass also in Deutschland das besonders krass ist. Hier sieht man jetzt auch, das ist einfach nur ein früher haben, also hier um die berühmten 10, hatten wir eine sehr relativ solidarische Lohnpolitik. Es gab wenig, die da abgewichen sind. Es gab dann sicherlich ein paar Leute, die dann auch das Dreifache hatten, aber das waren ganz wenige. Wenn man hier sieht, 2005 ist auch die Lohnverteilung so, dass die Spreizung des Lohns gewaltig ändert. Letzter Punkt. Hier Niedrigstlöhne, das war ja der Ausgangspunkt bei der Post AG, PIN AG. Wenn das jetzt klappt, also die Mobilisierung auch der Bild-Zeitung, die da gerade interessant also einen Kurswechsel vorgenommen hat. Bis vor kurzem war sie sehr wohl für Mindestlohn, seit PIN AG jetzt zum Problem wird, sind sie so dann doch, glaube ich, auf die Logik ihres Vorstandsvorsitzenden übergegangen. Man sieht also, dass Niedriglöhne, da müssten wir unbedingt was tun, armutsfeste Renten. Wenn man sich das jetzt anguckt, das ist die DGB-Forderung mit 7,50 Euro, also ich persönlich sage ganz klar, das hat man vor 2 Jahren sagen können, 7,50 Euro. Das ist, wenn man das denn umrechnet, das wäre natürlich schon ein Fortschritt, wenn wir das hätten. Aber im Grunde kann das nur ein Einstieg sein. Wenn man da wirklich nach unten so eine Art Haltelinie einziehen will, dann müsste heute der Euro 8,5 Euro, Mindestlohn 8,50 Euro sein. Und wir müssten dann darüber nachdenken unter welchen Bedingungen kann man in diese Verteilungsverhältnisse eingreifen, wie kann man auch wieder Arbeitszeitverkürzung zum Thema machen, wie kriegt man so Leute, die seit Jahren eigentlich abgehängt sind, also auf Regelsätze, das ist keine Unterschied zu früheren Zeiten, ist das keine kleine Minderheit mehr, sondern das sind eben bei uns 8,2 Millionen. Wie gehen wir eigentlich mit dem Sprengstoff um? Das heißt, es bedarf einer Gesellschaftspolitik, wobei wir nüchtern sehen müssen, man kann sich auch nicht darauf verlassen, ich sage das bewusst jetzt am Schluss, dass die Gewerkschaften das schon richten werden. Die Gewerkschaften sind da ganz wichtig, aber eine Veränderung kann es eigentlich nur geben, wenn über Gewerkschaften hinaus also da ein größeres gesellschaftliches Bündnis zustande kommt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.